Hi, herzlich willkommen im tubalernen.de Podcast. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer. Und die heutige Episode Nummer 9 heißt, wenn Sisyphos Tuba lernt. Tuba lernen kann zur Sisyphos-Aufgabe werden, wenn sich der Fortschritt nicht so richtig einstellt. Und zu diesem Thema habe ich heute 3 Punkte für dich vorbereitet. Und der erste Punkt ist Herausforderungen beim Versuch, perfekt zu spielen. Der zweite Punkt ist, warum zum Teufel stellt sich eigentlich kein Fortschritt ein? Und der dritte Punkt ist die richtige Geisteshaltung. Da geht es dann um die Lösung. Wenn dich das Thema Übemethodik interessiert, dann schau doch mal in mein Buch Instrumentalspiel im Spannungsfeld konzentrierten Übens und der mentalen Entropie des digitalen Alltags rein. Das gibt's gratis auf tubalernen.de und du kannst es dir aber auch auf Amazon, also als E-Book, gratis auf tubalernen.de und auf Amazon kannst du dir das bestellen als gebundenes Buch. Das nur so als Anregung und dann geht's jetzt auch schon los. Punkt 1. Herausforderungen beim Versuch, perfekt zu spielen. Ja, Tuba spielen kann zur Sisyphos-Aufgabe werden. Jetzt müssen wir erstmal kurz für alle, die es nicht wissen, klären, was der Sisyphos eigentlich ist oder wer der Sisyphos ist. Der Sisyphos kommt aus der griechischen Sagenwelt, aus der griechischen Mythologie und der hat den Totengott Thanatos verärgert. Die ganze Geschichte jetzt zu erzählen, würde jetzt ein bisschen zu lang dauern, aber das reicht erstmal. Er hat den Totengott Thanatos verärgert und er wird dann eben von diesem in die Unterwelt geholt und in der Unterwelt muss er zur Strafe einen Stein einen Berg hochrollen. Und das Problem ist, immer wenn dieser Sisyphos ganz oben angekommen ist mit dem Stein, entgleitet er ihm aus der Hand und der Stein rollt den ganzen Berg wieder herunter. Was muss der Sisyphos also machen? Er muss runterlaufen, er muss den Stein wieder hochrollen. Und das passiert immer wieder und wieder und wieder und hört nie auf. Das ist eben die Strafe, die der Sisyphos vom Totengott Thanatos bekommt. Und das Tuba-Spielen kann manchmal so ähnlich sein wie so eine Sisyphos-Aufgabe. Wir strengen uns an und strengen uns an und es passiert einfach nichts. Warum ist das so? Ich habe kürzlich ein Buch gelesen von Professor Eckhard Altenmüller. Und Eckhard Altenmüller ist ja ein Musikermediziner und Musikphysiologe. Und er hat geschrieben in seinem Buch, Musizieren auf professionellem Niveau ist das Schwierigste, was der Mensch vollbringen kann. Das ist in seinem Buch drin, vom Neandertal in die Philharmonie. Da geht es ein bisschen um die Musikentwicklung und warum wir Musik zum Leben brauchen. Das Buch kann ich gerne in die Shownotes packen. Genau. Warum sagt er das, dass Musizieren auf professionellem Niveau das Schwierigste ist, was der Mensch vollbringen kann? Ihm ist nicht entgangen, dass es auch andere schwierige Sachen gibt, wie zum Beispiel Hirnchirurgie oder wie zum Beispiel Hochleistungssport. Aber er sagt trotzdem, dass Musikmachen eben was besonders Schweres ist. Und das liegt daran, dass wir eben nicht nur diese hohe räumlich-zeitliche Präzision von verschiedenen motorischen Abläufen haben, als Anforderung, sondern das liegt besonders daran, dass die Motorik sich der Diktatur des Ohres unterwerfen muss. Und ich habe das jetzt mal überlegt, was das für die Tuba alles bedeutet. Also bei der Tuba ist das so, dass die Ventile zum Beispiel im richtigen Moment bedient werden müssen. Dann muss der Zungenstoß synchron sein mit dem Luftstrom. Also wer sich zum Beispiel schon mal Videos von Christian Lindberg, dem weltberühmten Posaunisten, angesehen hat, der weiß, dass er ganz, ganz viel Zeit darauf verwendet, wirklich den Luftstrom beim Einatmen und Ausatmen, dann eben beim Ausatmen genau zu synchronisieren mit der Zunge. Denn wenn die Luft zu früh kommt und die Zunge zu spät sich löst, dann wird der Anstoß zu hart. Wenn die Luft zu früh kommt, wenn die Zunge sich zu früh löst und dann kommt die Luft, dann haben wir so einen Anfang und eben keinen klaren Anfang. Also zum Beispiel, das ist eben eine Sache, die ewig lang geübt werden muss. Dann die nächste Schwierigkeit ist die richtige Zungenposition. Die richtige Zungenposition muss genau im richtigen Moment da sein, damit der richtige Ton im richtigen Moment kommt. Wenn wir zum Beispiel Bindungsübungen machen, merken wir das ganz extrem, wie schwierig das ist, die Zunge im richtigen Moment eben anzuheben. Dann muss die richtige Lippenspannung im richtigen Moment kommen, denn die Lippenspannung ist ja das, was sich dann der Zungenposition entgegensetzt. Wenn die Luft dann schneller fließt, muss die Lippenspannung höher werden, damit die Lippen überhaupt dann den Ton noch spielen können und nicht der Ton irgendwo irgendwohin geht und dann so verschwindet. Und eben diese ganzen Dinge, also die Ventile, der Zungenstoß, der Luftstrom, die Zungenposition, die Lippenspannung, wären noch andere Dinge zu nennen, wie zum Beispiel der Kehlkopf. Das alles unterwirft sich einer Klangvorstellung. Und das Verrückte ist, diese Klangvorstellung muss dann auch noch gebildet werden, während wir Noten lesen. Natürlich, wenn wir irgendwie extrem schwere Stücke spielen und diese vorher üben und üben und üben und üben, dann brauchen wir keine Noten mehr lesen am Ende, weil wir dann das Stück auswendig können, das ist klar. Aber in alltäglichen Situationen müssen wir eben diese Notschrift lesen, wir müssen das umformen in eine Klangvorstellung und diese Klangvorstellung müssen wir dann mit diesen ganzen Parametern umsetzen. Und das ist natürlich unglaublich schwierig. Jetzt habe ich dann zum Beispiel auch gesagt, dass die Ventile im richtigen Moment bedient werden müssen. Natürlich, aber auch die Ventile müssen ja wieder mit dem Zungenstoß synchronisiert sein. Und der Zungenstoß mit dem Luftstrom und dann dementsprechend auch die Ventile mit dem Luftstrom und die Zungenposition. Also es sind einfach sehr, sehr viele Aspekte, die ineinander greifen und die es sehr, sehr, sehr schwierig machen, eben genau den gewollten Klang, den wir eben haben wollen, zu produzieren. Und das Ganze findet eben auf unterschiedlichen Niveaus statt. Also erstmal geht es jetzt bei einem Anfänger zum Beispiel nur darum, überhaupt den richtigen Ton zu spielen. Wenn man dann im professionellen Bereich ist, dann geht es eben darum, den richtigen Ton auf der richtigen Tonhöhe zu spielen. Das heißt, dass die Intonation eben auch genau stimmt. Dann geht es noch darum, dass man die richtige Klangfarbe hervorbringt, die man eben haben möchte. Das sind dann eben Sachen, die immer detaillierter werden und immer detaillierter werden. Und dementsprechend muss man daran unendlich viel arbeiten und ist nie fertig. Und damit ist das eben ja so eine gewisse Sisyphos-Aufgabe, das Tuba-Lernen oder überhaupt das Lernen eines Instruments. Das kann man natürlich auf alle Instrumente anwenden, denn alle Instrumente sind schwer, richtig gut zu spielen. Dazu kommt dann noch das umgekehrte Atmen beim Blasinstrument. Also im Alltag ist es ja so, dass wir aktiv einatmen und passiv ausatmen, so wenn wir durch die Gegend laufen. Da müssen wir Luft holen, sagen wir, und das Ausatmen passiert von selbst. Und beim Spielen eines Instruments ist es eben andersrum. Wir müssen beim Ausatmen aktiv sein, damit wir den Luftstrom richtig steuern. Und das können wir nur dann, wenn wir beim Einatmen passiv sind, also entspannt, weil wir können nicht die ganze Zeit angespannt sein. Das geht ja nicht. Also das Herz kann nur 100 Jahre schlagen, weil es eben abwechselnd sich anspannt und dann wieder entspannt und sich wieder anspannt und wieder entspannt. Also umgekehrtes Atmen kommt eben auch noch dazu. Also unglaublich viele Herausforderungen, die es irgendwie zu bewältigen gilt. Und von daher ist es sowieso eigentlich schon Wahnsinn, dass es überhaupt funktioniert, ein Instrument so zu spielen, dass es richtig gut klingt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Also erster Punkt war Herausforderungen beim Versuch, perfekt zu spielen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Warum zum Teufel stellt sich kein Fortschritt ein? Und da habe ich zwei Unterpunkte. 2a ist... Der Fortschritt lässt manchmal auf sich warten. Es gibt diesen sogenannten schubweisen Fortschritt. Und schubweiser Fortschritt bedeutet, dass man manchmal zwei Schritte vor und dann wieder einen zurück macht. Das heißt, wir bereiten lange etwas vor beim Üben und es passiert nichts und plötzlich ist der Fortschritt da. Es gibt zum Beispiel dieses bekannte Bild von dem chinesischen Riesenbambus. Der chinesische Riesenbambus braucht ganz lange, bis er überhaupt sprießt. Also das dauert, glaube ich, 4 Jahre, in denen praktisch der Samen wird gepflanzt, dann muss der 4 Jahre gegossen werden und so weiter und man sieht überhaupt noch nicht, was passiert. Und der Farmer muss jeden Tag hingehen, muss diesen Spross gießen und gießen und gießen und man sieht einfach noch nichts, weil es noch unter der Erde ist. Und dann im 4. oder 5. Jahr, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, kommt eben dieser Bambusspross heraus. Bei manchen nicht, bei manchen schon. Und bei denen er rauskommt, wächst er dann sehr schnell. Er wächst nämlich 70 Zentimeter und das Ganze pro Tag. Und das ist so ein gutes Bild für diesen schubweisen Fortschritt. Also wir müssen lange was vorbereiten und das wieder langsam üben und das wieder langsam üben und es geht wieder schief und es geht wieder schief und auf einmal funktioniert's. Und das ist dann natürlich sehr erfüllend. Aber es dauert eben ein bisschen. Und die andere Möglichkeit ist es, warum sich kein Fortschritt einstellt, dass wir einen Wahrnehmungsfehler haben. Ich weiß nicht, ob es diesen Wahrnehmungsfehler schon irgendwo, ob es einen wissenschaftlichen Ausdruck für gibt. Gibt es sicherlich. Ich nenne ihn jetzt aber einfach mal den Bist-du-aber-groß-geworden-Effekt. Und dieser Bist-du-aber-groß-geworden-Effekt ist das, ja, was kleine Kinder kennen, wenn die Tante zu Besuch kommt und zum kleinen Jungen oder zum kleinen Mädchen sagt, bist du aber wieder groß geworden? Und das kleine Kind denkt sich, hä, sehe ich jetzt irgendwie nicht so, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, weil eben das kleine Kind sich jeden Tag im Spiegel sieht und ja, seine Eltern eben auch und dann eben gar nicht merkt, wie es wächst. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele klitzekleine Fortschritte und wir bemerken sie gar nicht, sondern sie werden eben langsam immer besser. Von außen betrachtet aber, wenn man dann Momentaufnahmen sieht zu verschiedenen Zeitpunkten, die eben ein bisschen weiter auseinander liegen, sehen wir, wie groß der Fortschritt eigentlich war. Was man da machen kann, um diesem Wahrnehmungsfehler zu entgehen, ist, sich hin und wieder beim Üben aufzunehmen. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel das Ziel setze, ein bestimmtes Stück zu üben, dann sollte ich mich vielleicht irgendwie mal am zweiten oder dritten Tag aufnehmen und dann vielleicht am 10. Tag und mir das dann vielleicht am 30. Tag mal anhören und schauen, wie weit ich gekommen bin. Und dann werde ich merken, oh, da hat sich dann doch irgendwie einiges ergeben. Also zweiter Punkt, warum sich kein Fortschritt einstellt, da haben wir eben erstens diesen schubweisen Fortschritt. Das heißt, es passiert tatsächlich eine Weile nichts oder es passieren unbemerkte Dinge, die sich dann erst eben zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft manifestieren. Oder das zweite ist eben dieser Wahrnehmungsfehler. Wir haben so kleine Fortschritte, dass wir es eben selbst nicht merken, wie wir den Fortschritt machen. Und wenn man es sich eben in bestimmten Abschnitten anguckt, dann merkt man es eben. Dazu fällt mir gerade noch ein, das habe ich jetzt aber gar nicht aufgeschrieben. Beim Üben ist es natürlich auch so, dass sich das Gehör immer weiter verfeinert. Je mehr ich mich mit einem Stück beschäftige, je mehr ich mich mit einem Instrument beschäftige, desto genauer wird meine Wahrnehmung dafür. Und dementsprechend werde ich natürlich auch umso kritischer mit mir selbst. Das heißt, es kann sein, dass ich einen Fortschritt gar nicht wahrnehme, weil ich viel höhere Anforderungen habe, nachdem ich mich einen Monat zum Beispiel mit einem Stück beschäftigt habe. Und da gibt es auch irgendwie Zitate von bekannten Musikern, ich weiß jetzt gerade nicht von wem, aber irgendjemand hat das gesagt, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich das. Wenn ich 3 Tage nicht übe, dann merken das meine Kollegen. Und wenn ich eine Woche nicht übe, dann merkt das mein Publikum. Also es gibt einfach ja, unterschiedliche Wahrnehmungsgrade von Musik und derjenige, der die Musik selbst macht, ist normalerweise derjenige, zumindest wenn er das professionell betreibt, der das am differenziertesten wahrnimmt und dementsprechend auch am kritischsten wahrnimmt. Genau, das war jetzt dann sozusagen noch mein ergänzter Punkt C zum Thema, warum stellt sich kein Fortschritt ein? Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt und das ist so meine persönliche Lösung, wie man mit dem Problem ja, dieser Sisyphos-Aufgabe umgehen kann. Und das ist eben die richtige Geisteshaltung. Das eine ist, man muss sich bewusst sein, dass man mit solchen Frustrationen umgehen muss und muss eben Frustrationstoleranz aufbauen. Es gibt diese berühmte Rede von Winston Churchill. Winston Churchill hat in den 40er Jahren an der Universität in England eine Rede gehalten und es kamen viele Leute, um ihm zuzuhören. Er war ja schon ein sehr alter Mann damals und er hat eigentlich gedacht, der bringt es zu nichts mehr in der Politik und dann wurde er ja zum Premierminister, soweit ich weiß, ernannt. Und das war irgendwie ja schon eine Überraschung und er hat dann irgendwie ja, England durch den Zweiten Weltkrieg durchgeführt und das war halt irgendwie eine schwierige Aufgabe. Und jedenfalls sollte er eine Rede halten und er trat ans Rednerpult und ich kann jetzt mal seine Rede hier in Gänze zitieren, ohne dass ich den Zeitrahmen sprenge, denn seine komplette Rede war, in Übersetzung natürlich, gib niemals auf, gib nie auf, nie, nie, nie. Weder in großen Dingen, noch in kleinen, in wichtigen oder unwichtigen. Gib niemals auf. Außer aus Gründen der Ehre oder der Klugheit. Das war seine gesamte Rede, die er eben in dieser Universität gehalten hat. Und danach trat er wieder vom Rednerpult zurück. Und die Leute waren natürlich ein bisschen überrascht, dass die Rede nur so kurz war. Aber er sagte einfach, das Wichtigste in seinem Leben war es einfach wirklich nicht aufzugeben. Und Frustrationstoleranzen erlebt jeder und immer wieder. Und beim Musizieren erleben wir sie eben auch, beziehungsweise Frustrationen. Und da müssen wir eben diese Toleranz aufbauen. Da müssen wir uns einfach durchbeißen. Und wenn ich wenn ich mal keine Lust mehr habe oder denke, ich komme nicht weiter und es funktioniert einfach nicht, dann denke ich immer an das Gib niemals auf, nie, nie, nie von Winston Churchill. Und dann denke ich, ja, okay, ein bisschen kann ich noch weiter üben und vielleicht noch ein bisschen und dann, ja, komme ich noch ein bisschen weiter vorwärts. Das eben zusammen mit dieser Idee des schubweisen Fortschritts, das ist schon mal ganz hilfreich, wenn man eben solche Frustrationen hat und wenn man denkt, ja, jetzt rollt der Stein schon wieder den Berg runter, um wieder beim Bild des Sisyphos zu sein. Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe für den richtigen Umgang damit, ist ein spielerisches Üben. Das heißt, ich muss zusehen, dass mir das Üben Spaß macht. Und zwar auch dann, wenn ich eben nicht unbedingt weiterkomme. Das geht eben nur, indem ich spielerisch übe, indem ich zwischendurch ja, unterschiedliche Rollen einnehme. Das heißt, das ist dieses Spiel des Mimikry. Das Schauspielern sozusagen. Das heißt, ich kann beim Spielen spielen, als wäre ich ein Operntenor. Ich kann spielen, als wäre ich ein brüllender Löwe. Ich kann spielen, als wäre ich, weiß ich nicht. Gerade fallen mir nicht mehr Bilder ein. Aber auf jeden Fall so ein bisschen mit der Musik zu spielen und verschiedene Dinge auszuprobieren. Einfach um dieses, ich komme jetzt gerade nicht weiter, besser aushalten zu können, spielerisch üben. Und dabei ist es wichtig, dass man eben bloß keinen Perfektionismus an den Tag legt. Also, es ist nicht immer so. Wir müssen in manchen Dingen Perfektionismus entwickeln und müssen da das ausreizen. Aber Perfektionismus kann dann eben auch schädigend sein, wenn wir uns einfach festbeißen. Und deswegen ist es wichtig, spielerisch zu üben. Und auch diese Erkenntnis, dass nichts in der Welt wirklich perfekt ist, ist vielleicht auch ganz hilfreich. Also, das ist ja genau wie mit dem wissenschaftlichen Fortschritt. Der wissenschaftliche Fortschritt ist ja immer praktisch auf dem neuesten Stand, des Irrtums, weil morgen kommt dann vielleicht wieder irgendwas, was den neuesten Stand von heute widerlegt. Und so ist das eben auch beim Spielen. Wir müssen es bis zu einem gewissen Punkt treiben, aber wir müssen auch damit klarkommen, dass es eben ja nichts in der Welt gibt, was perfekt ist. Für die Religiösen unter euch kann man das ja irgendwie ganz gut so sehen, dass das Einzige, was perfekt ist, ist dann quasi Gott. Und für die, die nicht religiös sind, ist das dann eben nicht Gott, sondern die sprechen dann eben, weiß ich nicht, vom Universum oder so. Und die Welt an sich, auf der wir leben, ist eben nicht perfekt, sondern es sind halt überall Sachen, die nicht perfekt sind. Das ist der Punkt 2 für die richtige Geisteshaltung. Und der Punkt 3 für die richtige Geisteshaltung, das fand ich ganz besonders spannend, das habe ich im Wikipedia-Artikel zum Sisyphos gefunden. Es gibt nämlich eine indische Sage, die ja ganz ähnlich ist wie die vom Sisyphos. Und der Protagonist der indischen Sage heißt Naranath Brantan. Genau, Naranath Brantan. Und dieser Naranath Brantan hat eben auch einen Stein, einen Berg hochgerollt. Bei ihm ist es allerdings nicht so, dass er vom toten Gott dazu gezwungen wird, diesen Stein hochzurollen und dass er ihm oben entgleitet, sondern er rollt den Stein den Berg hinauf, unter natürlich auch Mühen, und macht das freiwillig. Und wenn er oben angekommen ist, dann rollt er den Stein den Berg wieder herunter. Das heißt, er hat einfach den Spaß dran, diesen Stein da wieder runterzurollen. So wie beim Skifahren. Also irgendwie, man lässt sich da hochziehen von diesem Lift. Oder früher, als es noch keine Lifte gab, ist man hochgelaufen, um dann einfach die Abfahrt zu genießen. Und das kann man natürlich auch machen, dass man einfach sagt, okay, in dem Moment, wo ich hier am Üben bin und wo sich kein richtiger Fortschritt einstellt, kann ich zumindest die Vorfreude drauf genießen, dass ich den nächsten Sprung mache. Und der nächste Sprung ist dann wieder die Abfahrt. Und die Abfahrt ist dann, wenn ich das Stück kann, Und wenn ich das dann irgendwie einfach mal so am Stück durchspielen kann und es läuft so richtig gut und das macht so richtig Spaß. Das ist praktisch Punkt C. Also ich sage es nochmal, A, Frustrationstoleranz, Stichwort Winston Churchill, gib nie, 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 nie auf. Zweiter Punkt, spielerisch üben, akzeptieren, dass es keine Perfektion gibt. Und dritter Punkt, die indische Sage mit dem Naranath Brantan, der im Unterschied zu Sisyphos nicht gezwungen wird, den Stein hochzurollen, sondern der ihn freiwillig hochrollt, um nachher das Runterrollen zu genießen. Ich fasse noch einmal den ganzen Podcast zusammen. Tuba lernen kann zu Sisyphos Aufgabe werden, wenn wir versuchen, perfekt zu spielen, denn es gibt unglaublich viele motorische Feinheiten, die wir beachten müssen, und das Ganze wird dann eben noch der Klangvorstellung unterworfen. Als zweites haben wir manchmal den Eindruck, dass sich kein Fortschritt einstellt. Das liegt entweder daran, dass der Fortschritt schubweise passiert, oder es liegt daran, dass wir den Fortschritt nicht wahrnehmen, weil er in kleinen Schritten passiert, oder es liegt daran, dass wir den Fortschritt nicht wahrnehmen, weil wir strenger mit uns selbst werden. Und für mich die Lösung ist die richtige Geisteshaltung, das heißt die Frustrationstoleranz, das spielerische Üben und diese Aussicht darauf, diese Vorfreude darauf, dass ich belohnt werde, dadurch, dass es dann richtig gut klappt. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch bitte, das würde mich freuen. Und wenn du Fragen an mich hast, dann kannst du mir immer gerne eine Mail schreiben an raimund@tubalernen.de. Übrigens, das mit dieser Motorik, das habe ich ja aus dem Buch von Eckhard Altenmüller. Den habe ich nächste Woche im Interview. Wenn du dazu noch Fragen hast, wenn du praktisch Fragen an Eckhard Altenmüller, der ja ein ganz großer Experte auf dem Bereich der Musikphysiologie und der Musikermedizin ist, wenn du an ihn Fragen hast, kannst du mir auch gerne eine Mail schreiben an raimund@tubalernen.de. Raimund mit AI. Gut, und das war's zum 9. Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Tuba-Üben. Und ja, wenn du denkst, dass das vielleicht auch für deine Musikerkollegen interessant sein könnte, ist ja vielleicht nicht nur für Tubisten interessant, dann zeig doch auch denen den Podcast, du kannst das gerne weiterleiten. Und tschüss!